Hallo, mein Name ist Georg Nolte. Ich bin der Pressesprecher von YouTube im deutschsprachigen Raum. Von Berufswegen rede ich viel mit YouTube-Creatern. Wie hat alles angefangen? Was ist das Geheimnis hinter deinem Kanal? Welche Tipps und Tricks hast du? Jedes Mal habe ich den Drang, dass diese Gespräche mehr Menschen mitbekommen. Darum haben wir diesen Podcast gestartet. Wir reden hier mit Deutschlands erfolgreichsten Creatern und hören deren Story. Hoffentlich eine Inspiration und gute Unterhaltung für jeden. Herzlich willkommen zum Creator-Podcast Meine YouTube-Story. Hallo zusammen, mein Name ist Georg Nolte und ich freue mich sehr über den heutigen Gast, denn mit seiner Art, Fragen zu stellen, hat er bei dem einen oder anderen Spitzenpolitiker oder bei der einen oder anderen Spitzenpolitikerin ganz interessante Aussagen herausgekitzelt. Und ich freue mich sehr über Thilo Jung.
Hi.
Was machst du so?
Das, was du gerade beschrieben hast.
Den ganzen lieben Tag. Da ist da viel Vorbereitung dabei, oder?
Nein, das ist spontan. Nein, natürlich, klar.
Und YouTube ist deine Plattform, wo du am meisten drüber kommunizierst. Ist das richtig gedeutet, oder?
Wo wir unsere Videos veröffentlichen, ja, das stimmt.
Seit wann machst du das?
Ich glaube, ich hab einen YouTube-Kanal seit 2005, wenn ich mich jetzt nicht irre, aber was wir machen mit Jung und Naiv seit 2013, also jetzt seit 8,5 Jahren.
Wie ist denn das entstanden?
Ich habe ja während meiner Studentenzeit auch mal gemodelt. Es war ein einfacher Nebenverdienst und hatte dann immer festgestellt, wenn ich vor einer Kamera sprechen muss, dann hatte ich Lampenfieber, habe gestottert, war nervös und habe dann gleichzeitig, wenn ich Radio gemacht habe oder Interviews für die Zeitung gemacht habe, hatte ich das Problem nie. Und dann hat mir mein Mentor von Radio 1, Jörg Wagner, mal gesagt, dann mach doch einfach mal was vor einer Kamera und lad das einfach auf YouTube hoch. Und dann zeigst du das halt nicht nur deinen Freunden oder deiner Family, die dir natürlich sagen, wie toll du bist und du da keine ehrlichen Kommentare bekommst, sondern du lädst das in die Öffentlichkeit hoch und wartest einfach, was die Leute sagen. Und das habe ich gemacht und ich meine, guck dir die ersten paar Folgen an, das war ja schrecklich. Ich habe es, glaube ich, so mit Handy, so Selfie-mäßig gefilmt. Aber es war halt mir wichtig, dass ich on camera bin. Mhm. Damit ich habe die Gespräche ja nur geführt, damit ich meine Angst vor der Kamera verliere und habe halt nebenbei noch politische Sachen gemacht. Und ja. Und so lief das dann an. Irgendwie nach 6 Folgen hat dann, glaube ich, irgendwie der Deutschlandfunk oder irgendwie Süddeutsche mal drüber berichtet. Und dann ist das so, hat sich das verselbstständigt. Und dann nach einem Dutzend Folgen oder so kamen echte Kameras dazu. Nach einem Crowdfunding kam dann irgendwann bessere Technik dazu und auch eine Schnitttechnik. Und dann, glaube ich, nach 50 Folgen hatten wir dann sogar ein Logo und Musik. Ja, dann wurde das immer professioneller. Und jetzt sind wir fast professionell, würde ich sagen.
Wie bist du denn auf den Namen Jung und Naiv gekommen?
Naja, Jung ist, glaube ich, logisch. Und Jung und Naiv ist, glaube ich, so eine deutsche Redewendung. Und ich hatte das immer, als ich schon bei der Zeitung gearbeitet habe, wurden meine Vorstellungen manchmal von Berichterstattung oder politischen Einordnungen als Jung und Naiv bezeichnet. Und wurde man sich so scheckig gelacht. Und ich dachte, das passt dann halt ganz gut. Und bevor man Jung und Naiv immer nur mit Pornoseiten auf Google in Verbindung setzt, dachte ich mir, muss man mal was dagegen setzen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also macht Sinn. Und wenn man sieht, du hast am Anfang, glaube ich, Bekannte interviewt, die hast du direkt geduzt. Dann genau. Bist du dabei geblieben.
Ja, das war alles gar nicht geplant. Also es war wieder geplant, dass ich mit den Leuten so eng aneinander sitze, also mit den Politikern und Politikerinnen, oder dass ich sie duze. Aber als ich dann, glaube ich, nach 10 Folgen mit nur mir Bekannten Interviews gemacht habe, die ich geduzt habe, hatte ich dann, glaube ich, die erste Politikerin mit Doro Bär, der ich einfach gesagt hatte, so du, ich habe es ja alle geduzt, wäre das ein Problem für dich? So, nö. Dann habe ich gemerkt, okay, das ist doch geil. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Habe ich dann irgendwie sofort gecheckt und habe es dann durchgezogen. Jetzt habe ich 533 Folgen so gemacht.
Ich glaube, da steckt auch ein ganz schöner Kniff hinter, weil die Politiker müssen sich ja umstellen, oder? Weil normalerweise werden sie ja immer gesiezt.
Ja.
Gelingt das jedem sofort? Oder?
Das gelingt manchen gar nicht und die fallen immer wieder in sie zurück. Manchmal ist es aber auch so ein psychologischer Effekt, wenn sie so nervös werden oder in so eine Ecke geraten, wo sie sich wähnen, dass sie jetzt in eine Ecke geraten sind, dass sie ins Sie zurückfallen. Das spiegelt immer so eine gewisse Unsicherheit wider, meiner Meinung nach. Und manchen gelingt das problemlos. Also ich meine, es gibt ja so bei SPD, Linken, Grünen, da ist es ja üblich, dass man sie untereinander duzt. Aber gerade bei denen hatte ich auch schon den Fall, also Wolfgang Thierse, damals war er noch Bundestagsvizepräsident, der wollte sie eben nicht duzen lassen. Obwohl er ja quasi als SPDler und Sozi sich ständig duzt mit seinen Leuten, aber das war ihm zu viel. Aber ansonsten, ich hatte jetzt noch nie einen Fall, wo irgendein Gast nicht kommen wollte, explizit, weil er sich nicht duzen lassen wollte. Kann aber sein, dass deshalb Wolfgang Schäuble zum Beispiel nicht kommt.
Wenn du jetzt kurz zu deinem Kanal versprechen, oder was bekommen die User, die auf deinen Kanal gehen, für Inhalt? Was macht dein Kanal aus?
Wir liefern Politikjournalismus. Das ist halt irgendwie nicht so erklärbärmäßiges, hey, das ist die Bundestagswahl und so funktioniert das und ich erkläre euch das jetzt mal. Als ob man irgendwie Politik und wie Politik in Deutschland funktioniert oder in Europa oder auf der Welt einfach so rational und logisch erklären kann. Also diesen Erklärbär-Quatsch, den machen wir nicht. Wir machen richtigen Politikjournalismus, der sich halt mit den Irrationalitäten des politischen Geschäfts auseinandersetzt. Und wenn das alles logisch zu erklären wäre, quasi so wie man es in der Schule lernt. So, ja, hier geht ein Gesetz durch den Bundestag und die Bundesregierung ist die Exekutive und die führen das so aus und dann gibt es die Judikative. Ja, das ist formal alles richtig und das kann man alles erklären, aber das erklärt nicht Politik und das Politikgeschäft, weil Politik sind Machtfragen und Kompromisse und Kuhhandel und alles Mögliche. Und das kommt bei uns zum Vorschein und wir versuchen das den Leuten nahe zu bringen, indem wir zum Beispiel die Bundespressekonferenzen aufzeichnen oder live streamen, was, bevor wir das gemacht haben, halt nicht im Internet oder auf YouTube gelandet ist. Wir schaffen dadurch Transparenz des Regierungshandelns oder der Regierungskommunikation. Wir nehmen die Bundesregierung beim Wort. Sie behauptet, dass sie eine transparente Bundesregierung ist und wir zeigen einfach, was sie unter Transparenz verstehen. Also es ist nicht das, was ich unter Transparenz verstehe. Und ich führe Interviews mit Politikern, Politikerinnen und allen anderen Leuten, die ich für interessant finde im politischen Raum. Das sind Experten, Expertinnen, WissenschaftlerInnen, alles Mögliche, Millionenerben, die über die eine Vermögensteuer fordern. Also das hatten wir jetzt gestern Abend gerade gemacht. Und wir machen ab und zu Diskussionssendungen. Wir machen die Hans-Jessen-Show. Das ist quasi eine Bürgersprechstunde, quasi so eine Art Domian für Politik. Und ja, wir wollen halt das Politikgeschäft anders rüberbringen, als es die konventionellen Medien machen. Aber gleichzeitig ist es dann, glaube ich, doch eher für Leute, die sich so wirklich für Politik interessieren und halt nicht so oberflächlich. Ne, komm, erklär mir das mal. Man kann es halt nicht einfach so erklären.
Du hast den Kanal ja, du hast eben die Formate angesprochen. Du hast viele verschiedene Formate entwickelt über die Jahre. Und du hast 2014 dafür auch den Grimme-Preis bekommen, Grimme Online Award. In der Begründung steht, dass es ein Bewegtbildangebot ist, dessen zentrale Dreh- und Angelplattform YouTube ist. Warum ist YouTube für dich und für diese Formatierung und für diesen Weg des politischen Journalismus die Plattform der Wahl?
Naja, erstens, weil wir keinen Sender haben oder hatten, der das ausgestrahlt hat, was wir machen. Zweitens, weil YouTube keine Zeitbeschränkungen oder Platzbeschränkungen hat, sodass wir so lange wie möglich, so viel wie möglich, so oft wie möglich senden und veröffentlichen können. Das hat jetzt irgendwie.
Du musst den Flugmodus deaktivieren.
Wer war das?
War ich das? Oh, das ist bestimmt.
Also ich habe den Sound bei uns noch nie so gehört.
Ja, das ist.
Aber das muss jetzt drin bleiben, das darfst du nicht rausschneiden.
Wir haben irgendwie, okay,
du hast
okay
zwei
oder Handy. Google gesagt.
Du hast zwei Sachen gesagt. Du hast zwei Handys, interessant.
Ja, ich mach mal aus, ja.
Wer hat jetzt was gesagt?
Also, das bleibt drin, natürlich.
Natürlich.
Wo waren wir stehen geblieben? Genau, YouTube. Also keine Zeitbeschränkungen und Stichwort Gatekeeper würde mich auch noch interessieren. Ist das auch eine Rolle gewesen, dass du mit deinem Team entscheiden kannst, was, wann, wie viel Content du...
Klar, aber ich meine, YouTube ist ja auch ein Gatekeeper, so ist es ja nicht, aber es gibt halt also von eurer Konkurrenz keine vergleichbare Videoplattform, die wir dafür nutzen könnten. Also Vimeo und Co., die waren damals schon recht irrelevant und das ist jetzt auch nicht besser geworden. Und ich meine, im Grunde könnte natürlich Spotify kommen, so wie und uns quasi exklusiv vermarkten, so wie Joe Rogan, glaube ich, nur exklusiv bei Spotify ist und auch den Videopodcast nur bei Spotify macht, aber ich glaube nicht, dass unsere Zuschauer und Zuschauerinnen akzeptieren würden und das würde auch, wir passen halt auch zu keinem kommerziellen, zu keiner kommerziellen Plattform. Ich meine, wir können froh sein, dass YouTube uns toleriert, weil so richtig Geld macht ihr mit uns ja auch nicht, weil wir ja kein Geld mit Werbung verdienen wollen. Daher danke dafür. Aber ansonsten, ja, ihr habt das Glück, dass es keine bessere Konkurrenz gibt.
Aber erklär doch mal kurz, wie finanzierst du dich dadurch? Weil du musst ja auch von irgendwas leben. Also
wir bitten die Leute, uns finanziell zu unterstützen. Das nennen wir jetzt nicht Spenden, das sollten wir auch nicht Spenden nennen, weil wir nicht gemeinnützig arbeiten oder keine Stiftung sind oder kein gemeinnütziger Verein. Aber wir wollen halt nicht kommerziell arbeiten. Das heißt, auf Werbung bauen und quasi werbefreundliche Themen damit spielen. Das weißt du ja selbst auch. Also es gibt viele Themen auf YouTube, die nicht sogenannt werbefreundlich sind. Also wir könnten einfach nicht, also wenn wir jetzt werbefinanziert werden und klickbasiert arbeiten würden, könnten wir halt nicht so frei über Terrorismus, Terrorbekämpfung, Krieg, Ausfliegen von Ortskräften und so weiter reden, weil das halt für Werbekunden halt doofe Themen sind. Und daher bin ich froh, dass wir einfach auf die freiwillige finanzielle Unterstützung unseres Publikums bauen können. Das passiert seit vielen Jahren und ich bin froh, dass das so anhält. Und wir haben auf YouTube die geringstmögliche Monetarisierung eingestellt, weil ich möchte es nicht ganz ohne Monetarisierung machen, weil es gibt natürlich viele, gerade junge Leute, die einfach kein Geld übrig haben, die sich dann lieber sagen, okay, dann klicke ich halt oder gucke mir mal die Werbung an. Aber die kann man immer überspringen. Und zweitens hätte ich die Angst, dass ihr uns dann irgendwie derankt und quasi im Vergleich zu der Konkurrenz, die mit denen ihr Geld verdienen könnt, also anhand deren Videos ihr Geld verdienen könnt, dass wir dann da richtig abschmieren würden, sodass ich ein bisschen,
also es ist quasi
ganz bisschen monetarisiert.
Two-Engine-Modell, also ein zwei.
Ja, aber das ist ganz krass unterschiedlich. Also da können wir uns, glaube ich, ein Eis jeden Tag kaufen von dem Geld, was wir mit der Werbung finden. Also ich glaube, ihr verdient mehr Geld mit uns, als wir mit euch.
Wenn man jetzt überlegt, woher du kommst, du hast gesagt, du wolltest das zum Verbessern deiner Fähigkeiten, frei vor der Kamera zu reden, ja. Hast du es angefangen. Jetzt
hat nicht geklappt.
Nee, hat nicht geklappt, aber ist doch was ganz Gutes draus geworden. Mhm. Und gefällt dir das, was du machst? Wie stolz ist immer ein schwieriges Wort, aber wie froh bist du über die Situation, in der du jetzt bist, was ihr euch als Team erarbeitet habt? Du bist ja nicht alleine. Da hinten sitzt ja auch noch jemand. Und
hast du einen Job? Ich will das nicht mehr machen. Nee, also wir haben unser Hobby zum Beruf gemacht und ich könnte im Grunde nicht glücklicher sein. Ich habe natürlich super viel zu tun und ich hätte am liebsten auch ein größeres Team. Ist natürlich alles auch eine Geld- und eine Platzfrage, aber ansonsten, ich bin wunschlos glücklich. Mir kann keiner reinreden, uns kann keiner reinreden, wann wir mit wem was machen. Das ist schon eine schöne Freiheit.
Wie ist euer Team zusammengesetzt? Also wer ist da neben dir noch?
Ja, der Mann im Hintergrund, den man jetzt vielleicht in irgendeiner Kamera vielleicht sogar sehen könnte, ist Alex Tyler, der, glaube ich, seit Folge 10 oder 12 in irgendeiner Weise dabei ist, den ich damals überredet habe, weil wir zusammen gewohnt haben.
Wir haben eine WG gehabt, ne?
Wir haben eine WG gehabt. mir dann mitzuhelfen und dann ist er irgendwie dran geblieben und hat es jetzt irgendwie nicht rausgeschafft. Dann gibt's Kira, unsere Redakteurin, die sich primär um die Gäste kümmert, die ich mir aussuche. Also Anfragen, terminieren, sich kümmern, dass die wirklich kommen, sich hier wohlfühlen. Und dann gibt es noch Hans Jessen, das ist so ein kleiner freier Radikaler, der kann machen, was er will und hat hier halt eine Sendung und dient so ein bisschen als mein Mentor. Ja, also ich glaube, wenn ich jetzt irgendwas anders sagen würde, würde mir den Kopf abreißen. Ja. Er ist wie gesagt freier Mitarbeiter, würde ich sagen.
Kann man nochmal kurz zu den Inhalten, politischer Content auf YouTube, politischer Journalismus auf YouTube. Ich glaube, es hat sich in den letzten Jahren ganz, ganz viel getan, wenn man jetzt auch vor den Bundestagswahlen sieht, was dort für Content über die Wahlen draußen ist und auch eben, dass sich dein Kanal so entwickelt hat. Kannst du das aus deiner Praxisbrille bitte auch mal kurz darstellen oder ist das falsch gedeutet?
Also es gibt natürlich ein paar Formate, die mir positiv auffallen auf YouTube, teilweise bei Funk oder von Funk übernommen wurden, Simplicissimus, Gott, jetzt bin ich mir unsicher, aber die finde ich zum Beispiel ziemlich stark und also gibt es schon gute Formate, aber im Grunde finde ich auf YouTube ansonsten ist es schon, es gibt Wohlstand für alle von Wolfgang M. Schmidt und Ole, aber es ist schon eine Seltenheit, wirklich gute politische Formate oder auch politischen Journalismus oder politische Analysen zu sehen. Das meiste ist ja eher so Meinungskram und irgendwie so kolumnenmäßig, was früher halt so Blogs waren. So hier, ich sag mal meine Meinung. Oder halt diese komischen Erklärformate, die dann halt fast schon unpolitisch, also jedenfalls kein politischer Journalismus sind. Oder halt eine andere Art von Politikjournalismus. Was ich darunter verstehe, was ich mir aber nicht angucke, weil ich muss mir da nicht irgendwas erklären lassen, aber ich bin da wahrscheinlich auch nicht die Zielgruppe. Ja, also ich finde es im Großen und Ganzen enttäuschend, wie sich das bisher in den letzten Jahren entwickelt hat. Da geht viel mehr, haben wir ja auch gezeigt. Also ich hätte gedacht, dass das von anderen ausgenutzt wird. Dagegen gibt es dann auch Propaganda, Desinformation, also gibt ja auch zum Beispiel Russia Today, RT Deutsch auf YouTube. Also die haben sich professionalisiert und decken da ein Spektrum oder Meinungsspektrum ab, was dann quasi, was dann immer so gegen unsere Demokratie schießt oder was die Regierung oder unsere Demokratie delegitimieren soll. Und dann gibt es dann halt so die Verschwörer, Verschwörungsmythiker, die teilweise jetzt durch Corona auch ein bisschen von der Plattform geschmissen haben, was natürlich, was man separat mal diskutieren sollte. Aber die gab es halt auch. Also man kennt Jepsen und Co., KenFM, die gab es ja. Die hatten ja auch 100.000 Abonnenten. Jetzt ist so ein bisschen der letzte, gefühlt der letzte Mohikaner, obwohl es wahrscheinlich nicht ist, aber so die Reitschusters, die dann quasi von ganz rechts ihre Desinformation und Propaganda auf YouTube verbreiten. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass ihr die sperren sollt, aber du hast die Frage gestellt. Das ist halt so der Politikkram, der bei den Leuten ankommt. Und ich würde mir halt wünschen, wenn es halt mehr ja, halt nicht Propaganda und Desinformation auf YouTube geben würde, aber ja, weiß nicht, also die meisten, der größte Teil des Publikums nutzt YouTube wahrscheinlich immer noch so als Unterhaltung oder als Doodle-Plattform, was man entweder so nebenher laufen lässt oder was man guckt, um sein eigenes Weltbild zu bestätigen. Und da sind wir, glaube ich, einer der großen Ausnahmen. Aber ansonsten, ich habe ja die Sender auch gerade genannt oder die Kanäle, das sind ja eigentlich so eine Sachen, wenn ich eh schon alles scheiße finde, dann gucke ich genau die Sachen, um mir nochmal zu bestätigen oder bestätigen zu lassen, wie scheiße alles ist.
Ich glaube schon, dass es aber auch viel Menschen gibt, die auf YouTube gehen, um sich Wissen anzueignen.
Ja,
und,
na klar. Wir reden ja jetzt über Politikjournalismus.
Genau, und das meine ich halt eben, dass es viele Informationsquellen gibt, wo man sich auf YouTube und gerade junge Menschen auch informieren können. Mr. Wissen to go. Mirko hat die Wahlprogramme lang und ausführlich erklärt. Jungen, auch vor allen Dingen jungen Zuschauern, glaube ich, dass sie es...
Ja, aber das ist halt unterkomplex. Das ist genauso wie Wahl-O-Mat oder so weiter. Also ich weiß nicht, was das mit Politikjournalismus so wirklich zu tun haben soll, weil versprechen kann dir jeder und alles. Ich kann dir alles versprechen, wenn es um die Zukunft geht, und du kannst mir alles versprechen und die Parteien erst recht. Und der Politikjournalismus fängt da an zu gucken, was ist glaubwürdig.
Ne? Und eine Debatte zu starten, ja? Also
Die Debatte entsteht so oder so. Aber Politikjournalismus fängt da an, okay, ja, die Leute sagen, die versprechen das, aber du musst ja gucken, was haben sie in den letzten Jahren gemacht? Wie glaubwürdig ist das? Was haben sie denn vor 4 Jahren versprochen? Und was haben sie tatsächlich umgesetzt? Und das ist für mich halt das Ding, weil die Wahlprogramme sind ja genau jetzt für vor der Wahl so geschrieben, damit das möglichst viele Menschen anspricht. Da sind ja die Parteien nicht ehrlich. Und darum finde ich es halt immer schwierig, sich denn da sich mit den Wahlprogrammen zu beschäftigen. Also ich finde, was viel wichtiger ist, sind als Worte, sind Taten. Und die Taten kann man wunderbar analysieren. Und das fehlt mir halt. Und das ist halt unser Job.
Ich vielleicht drücke ich es so aus. Ich glaube, dass sich immer mehr YouTube-Creator mit diesen Themen auseinandersetzen, empfinde ich als positiv.
Ja, weil Rezo ist zum Beispiel ein gutes Beispiel.
Ja.
Rezo guckt sich an, was gemacht wurde und nicht, was versprochen wird. Und das ist das, was ich mir wünsche. Und ich würde mir quasi wünschen und hätte auch irgendwie gedacht, dass nach dem großen Erfolg von Rezo 2019, dass das viel mehr explodieren würde. Aber es ist leider immer noch, es gibt es und gibt auch jetzt irgendwie die Zerstörung von Armin Laschet und Zerstörung von Olaf Scholz. Und was kommt jetzt nicht von Rezo oder von uns oder so weiter, aber von anderen. Also es gibt schon. Aber ich hätte gedacht, dass das noch viel breiter ist. Und es ist auch sehr männlich, ist mir aufgefallen.
Mhm. Gehen wir mal schauen auf die Politikerinnen und Politiker, was die so auf YouTube machen. Hast du da auch eine Meinung zu? Es gibt ja Kanäle von Parteien und von Politikern.
Ja, hast du das beobachtet? Ja, ist Quatsch. Weil das ist ja Propaganda, also Parteienpropaganda. Oder wenn wir jetzt PR sagen, ist das freundliche Wort. Aber sowas gucke ich mir nicht an und ich finde das auch irrelevant.
Wie würdest du denn sagen, sollten Politiker YouTube nutzen?
Ja, indem sie zu Gast sind und Interviews geben oder bei Formaten mitmachen. Ich meine, keiner von uns kauft sich eine Parteizeitung oder liest sich eine Parteizeitung durch. Warum auch? Weil was soll ich denn im Vorwärts lesen, außer die SPD-Position? Also lese ich mir lieber eine FAZ durch oder eine Süddeutsche mit einem Interview mit einem SPDler, weil da sind ja die kritischen Sachen. Aber ich empfehle niemandem, irgendwelche Parteikanäle sich anzugucken, weil außer die Parteipropaganda ist da nicht zu holen. Und das sollte man auch nicht sehen. Und ich bin auch froh, dass das auch nicht ankommt. Also ich meine, wenn ich mir auf YouTube jetzt in den letzten Wochen CDU-TV angeguckt habe, das ist erstens schon ziemlich traurig, sich das anzusehen. Und zweitens aber auch schön, weil sich das ganz, ganz wenige angucken.
Mhm. Die Kanzlerinnen und Kanzler-Triels im Fernsehen sind ja jetzt auch live auf YouTube. Soweit ich weiß, sollte es auch ein Triell geben auf YouTube, in dem du involviert gewesen wärst.
Ja,
ist es nicht zustande gekommen?
Wir haben es ja auch mit euch zusammen ein bisschen aufgezogen, weil ohne YouTube hätten wir es ja nicht machen können. Mhm. Und ja, der Plan war, Rezo und ich grillen die drei Kanzlerkandidatinnen.
Woran ist das gescheitert?
An den Kanzlerkandidaten. Mhm. Und insbesondere an Armin Laschet. Die anderen beiden haben gesagt, na klar, wenn die anderen dabei sind, sind wir auch dabei. Und einer wollte nicht und das war Armin Laschet. Oder die CDU an sich.
Mhm.
Weil sie wahrscheinlich dachten, okay, wir bei den beiden sehen wir nicht so gut aus. Und ich finde, das sagt dann immer mehr über denjenigen oder diejenige, die da nicht kommen wollen. Weil wer von seiner eigenen Haltung und seinen eigenen Argumenten überzeugt ist, der hat auch kein Problem damit, dass man da hinterfragt wird. Und klar sind wir wahrscheinlich politisch anders zu verorten als Armin Laschet und seine Partei. Aber ich glaube erstens, dass ich bewiesen habe über all die Jahre, dass ich zu allen gleich fair und gleich fies bin. Und dass bei Rezo ist das Komische, dass ihm ja immer vorgeworfen wurde, nachdem er seine Zerstörung der CDU im Mai 2019 gemacht hat, hat die CDU mir vorgeworfen, ja, hättest du mal lieber mit uns geredet. Oder red doch mal mit uns. Jetzt bieten wir das an. Jetzt wollen sie es auch nicht.
Hm. Also. Wie findest du, dass das Öffentlich-Rechtliche und die privaten Sender, die Triell, ist der Plural Triels oder Trielle?
Ja, ich glaube, richtig ist sogar Duell. Also es wäre, glaube ich, immer noch ein Duell.
Also das Aufeinandertreffen der Spitzenkandidatinnen und auf YouTube gestreamt wird, dass das erste Duell auf RTL und NTV haben 1 Million im Nachgang noch gesehen. Das sind ja auch vornehmlich junge Zuschauer. Wie ist denn deine Altersstruktur? Kannst du darüber was verraten? Erreichst du junge Menschen mit deinem politischen Journalismus?
Ja, klar. Aber erstens, die machen ja nur Zweitverwertungen auf YouTube. Also die streamen ja ihr Fernsehsignal.
Nur vor 4 Jahren war es nicht live auf YouTube.
Ja, aber trotzdem, das ist ja gut, dann da wurde es dann aber quasi im Nachhinein von anderen irgendwie als Aufzeichnung hochgeladen. Aber das ist halt was anderes. Die machen Fernsehen und machen quasi das als zweiten oder dritten oder vierten Abspielweg auf YouTube. Das ist so was anderes, als was wir gemacht hätten. Wir hätten das auf YouTube und Twitch live gestreamt und wir hätten da zum Beispiel keine Sendezeiten gehabt. Hm. Und keine, okay, nach 90 Minuten müssen wir jetzt aber Schluss machen. Wir hätten auch sagen
vielleicht
können,
sind wir ja in 4 Jahren dann soweit. Das ist klar.
Ja, mal gucken, wer da dann der CDU oder CSU-Kandidat ist oder Kandidatin. Oder SPD. Wir müssen ja alle mitspielen. Wer weiß, welche Parteien da relevant sind. Und
was war nochmal kurz Altersstruktur. Erreichst du vorhin nämlich junge bis
18 bis 35 sind unsere Hauptzuschauer und Zuschauerinnen.
Mhm.
Ja, also es ist irgendwie bis 17 haben wir fast gar nichts. Also das fällt mir immer wieder auf. Kann auch sein, vielleicht ist es irgendwie mit eurem, das ist irgendwie die Leute, dass sie nur die Leute zählt, die bei euch ein Konto haben und ein Konto darf man erst ab 18 haben, weiß ich nicht genau, aber bei uns
fängt vielleicht das mit dem Wahlrecht, oder?
Ja, so erkläre ich es mir, dass die Leute erst, nachdem sie ihr Wahlrecht haben, auch politisch sich quasi, also wirklich noch politischen, journalistischen Content angucken. Mhm. Und ja, das geht so, 18 bis 35 ist die Hauptzielgruppe, aber wir haben auch Leute, die älter sind.
Mhm.
Aber es ist uns egal. Weil wir verkaufen ja keine Werbung, wir sind nicht kommerziell, aber es ist natürlich schön, dass wir auch die jungen Leute erreichen. Wäre schlimm, wenn wir jetzt die gleiche Zielgruppe wie die Öffentlich-Rechtlichen erreichen.
Stimmt.
Hallo Oma.
Ja. Hättest du denn gerne, ja klar, du bist ja wahrscheinlich enttäuscht, dass du nicht einen der Spitzenkandidatinnen interviewen konntest.
Nö, nicht enttäuscht, aber ich finde, das sagt dann mehr über die Spitzenkandidaten und Spitzenkandidatinnen aus als über uns. Ist ja, man kann es ja auch als Respekt vor Jung und Naiv bezeichnen, wenn jetzt aktuell im Bundestagswahlkampf 2021 keiner der Spitzenkandidatinnen der relevanten Parteien in die Sendung gekommen ist.
Mhm. Insgesamt hast du natürlich fast alle Spitzenpolitiker und Politikerinnen hier schon gehabt.
Ja.
Soweit ich weiß, Frau Merkel noch nicht. Würdest du denn mal auf dein Du verzichten für ein Interview mit ihr?
Nö. Also ich meine, wenn ich ins Kanzleramt gehe und dort bei einer Pressekonferenz nach ihren Regeln Fragen stellen muss und sie natürlich auch sieze, dann heißt das natürlich, wenn sie zu mir kommt, sich in mein Studio setzt, in meine Sendung kommt, dann muss sie auch nach meinen Regeln spielen.
Aber so wie ich dich jetzt schon in diesen 36 Minuten kennengelernt habe, wirst du ja sie aufgeben, oder?
Nö, Angela Merkel kann sich aussuchen, mit wem sie redet. Und ich glaube, es gibt noch tausend andere Medien, die gerne mit ihr reden wollen. Und ich glaube, bei Jung und Naiv, da denkt sie als Letztes dran, obwohl wir uns kennen. Ich weiß zwar nicht, ob sie mich schätzt, und das bezweifle ich auch, aber sie kennt uns. Und falls sie das hier hört, was ich bezweifle, die Einladung steht.
Schön.
Aber auch an Steinmeier zum Beispiel, unser Bundespräsidenten. Also es ist lustig, die drei höchsten, ranghöchsten Menschen in unserem Land waren noch nicht hier. Wolfgang Schäuble, Bundestagspräsident, zweiter Mann im Staat. Erster Mann im Staat, Frank-Walter Steinmeier, mag auch nicht kommen. Und Angela Merkel.
Wie viele Menschen erreichst du denn? Kannst du auch so ein bisschen zeigen, wie groß die Community ist? Oder du hast jetzt schon 500, wie viel hast du gesagt, Interviews gemacht?
Das schwankt von Interview zu Interview, weil ist halt Internet, ne? Also die Leute klicken ja nicht, also meistens nicht, auch ist mal wieder ein neues Interview, ich guck mal, was passiert, sondern kenne ich den, kenne ich die, kenne ich das Thema, interessiert mich das. Und wenn es ein geiles Interview ist, dann verbreitet sich das quasi so durch Mundpropaganda. Mhm. Aber ansonsten, das kann, also wir hatten jetzt Interviews mit denen auf Landtagswahlebene in MV und Berlin. Das geht dann, das ist so die Unterschiede, 20.000, 25.000 Views. Mhm. Das hat ganz wenig interessiert. Ist natürlich auch ein Nischenthema. Bis zu über, also mehrere Millionen, also bei wichtigen Gästen oder geilen
Gesprächen. Was läuft denn da besonders? Jetzt Lothar Wieler war ja auch zum richtigen Zeitpunkt wahrscheinlich dann hier. Ist das auch gut gelaufen?
Ich weiß ja nicht, was gut läuft. Also mir ist das Gute ist, uns ist egal, wie viele Klicks irgendwas hat. Ich meine, ich freue mich natürlich, wenn Gespräche viral gehen oder irgendwie mehrere hunderttausend Views hat, aber ich freue mich viel mehr über geile Interviews. Und dann ist es halt so, dass irgendwie ein Gespräch über nachhaltiges Bauen nur 50.000 Views hat auf YouTube. Aber das ist mir halt wichtiger, ein geiles Gespräch geführt zu haben mit einer vielleicht für YouTube-Verhältnisse absolut unbekannten Person. Aber ich bin mir sicher, dass das Thema irgendwann relevant wird. Und ich meine Interviews ja so anlege, dass man sich das in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren auch noch anhören kann, weil es dann immer noch relevant ist und weil das halt nicht so ein Wegwerfjournalismus, wie wir das sonst kennen, ist, dass eine Woche später kann ich mir irgendwas angucken von den anderen oder durchlesen, dann ist das schon wieder nicht mehr aktuell. Das ist halt bei uns halt anders. Und darum, ja, habe ich diese Strategie nicht. Ich meine, ich freue mich über jeden viralen Hit. Aber darum machen wir es nicht.
Wer ist denn sowas wie dein Trauminterviewpartner? Gibt es da noch einen
von denen? Ja, Angela Merkel, Wladimir Putin, Joe Biden. Hm? Ja, die Mächtigen.
Gut.
Also die dann auch noch Macht haben. Das ist halt wichtig.
Und da bleibt ja auch am Ball, dass da, ich meine, das ist natürlich große Ziele, aber ist das...
Ja, kleine Brötchen können andere backen. Ne?
Sehr gut. Es gab ja für dich auch immer Angebote aus dem Fernsehen. Warum bist du denn quasi jetzt immer noch bei YouTube?
Ja, weil ich bei YouTube machen kann, was ich will. Und solange wir das im Fernsehen nicht auch machen können, brauche ich da nicht hingehen. Also mir ist die Freiheit, machen zu können, was wir wollen und was wir als wichtigen journalistischen Beitrag erachten, wichtiger als im Fernsehen zu sein. Wo ich dann irgendwelche faulen Kompromisse eingehen müsste. Mhm. Wo ich dann irgendwie fragen müsste, ist das Thema würden wir gerne machen, ist das okay? Wir würden gerne den und den Gast dazu einladen, ist das okay? Nee, ich entscheide. Beziehungsweise wir entscheiden, ob das okay ist. Und nicht irgendein Senderverantwortlicher.
Es ist ja hier der YouTube Creator Podcast und ich frage immer jeden Interviewpartner, was so das Erfolgsgeheimnis.
Ich wollte übrigens noch sagen, du hast es ja sogar noch eigentlich gefragt, ne? Also wir würden uns ja mal freuen, dass wir mal beim Ranking mal ein bisschen von YouTube gepusht werden, weil wir beschweren uns ja seit Jahren bei euch, dass wenn es irgendwie zum Beispiel Live-Übertragungen gibt von der Bundespressekonferenz und die Fernsehsender, die ihr Fernsehmaterial bei euch zweitverwerten, live laufen, dann sind die höher gerankt als euer YouTube-Kanal, der das Gleiche in besserer Qualität, also bestes Videoqualität, bessere Audioqualität streamt. Wir sind lower gerankt als fucking N24 oder hier Welt-TV oder Phoenix und so weiter.
Und da hast du alles geschaut, wie viele Abonnenten, wie viel...
Ja, wir haben natürlich mehr Abonnenten als
Sie. Das ist ja nicht einfach nur eine... das ist ja ein Gesamtbild aus allem.
Nee. Das haben wir jetzt über Jahre immer wieder verfolgt und wir sind immer auf... Also man muss immer ganz unten nach unten scrollen, da sind wir auf Platz 5, manchmal auf Platz 10, wenn irgendwie was von mehreren Leuten oder mehreren Sendern live gestreamt wird, dann ist der Sender, der bei euch zu Hause ist und nur bei euch streamt, weniger wichtig für YouTube als Fernsehsender. Das kann nicht sein.
Dann nehme ich das mit als Hausaufgabe und schaue da. Ja.
Habe ich aber, wie gesagt, schon seit Jahren bei euch angegeben und kommen dann meistens so E-Mails so.
Ich werde mich umhören.
Ja, bitte. Darum habe ich den Podcast jetzt nur gemacht, damit ich das hier loswerden kann. Ah. Damit das on the record ist.
Okay. Thilo, verrat mir doch bitte mal kurz, du hast jetzt so viele Jahre YouTube gemacht und machst es auch weiterhin. Was glaubst du, was ist wichtig, wenn man YouTube macht? Was ist so ein Erfolgsgeheimnis für andere? Also worauf muss man achten?
Ist jetzt vielleicht ein blödes Schlagwort, aber Authentizität. Die Leute sollten wissen, dass das, was man macht, dass das echt zur Person passt und von der Person kommt und nicht aufgesetzt ist. Und ich kenne, glaube ich, keine wirklichen YouTube-Kanäle, die erfolgreich sind, wo das nicht so ist.
Das ist auch genau das, was die meisten, fast alle gesagt haben.
Ja, als das ist Antwort. Halt auch so. Es gibt halt so die Ausnahmen, ne, so die, wie gesagt, die Propagandakanäle von Russia Today oder so weiter, wo du merkst, okay, das sind quasi gecastete Leute, die da irgendwas vortragen und dann da kommt der Erfolg aus von einer anderen Ecke. Aber wenn wir jetzt so von den Creatoren ausgehen, dann ist das, glaube ich, ja, dann ist das so.
Ist das, wenn man das jetzt mal in Relation zu Politik setzt, du hast eben gesagt, dass du die Wahlprogramme nicht anschaust oder die Kanäle der...
Natürlich schaue ich mir die Wahlprogramme an, aber das ist da jetzt kein relevanter Maßstab für eine Entscheidung bei der Bundestagswahl. Das wäre jetzt meine Message.
Aber kann man denn dann die politischen Parteien oder die Politiker dazu ermuntern, authentischer, wie du gesagt hast, das ist ja ein YouTube-Erfolgsrezept, zu sein? Schließt sich aus.
Wenn die das selbst machen, nein. Ja, natürlich schließt sich das aus. Ein Politiker oder Politikerin will sich immer bestmöglich darstellen und nicht ehrlich sein. Weil wenn sie ehrlich sein müssten, dann müssten sie über ihre eigenen Widersprüche reden. Wer macht denn das? Darum müssen sie in Formate kommen, wo sie auf ihre Widersprüche und auf ihre, wo sie kritisch hinterfragt werden. Darum, wie gesagt, lehne ich diese Selbst-PR-Kanäle der Parteien und der Politiker und Politikerinnen ab. Natürlich haben sie alles Recht, das zu machen, was sie wollen, aber man sollte sich das nicht ansehen.
Ich würde ganz kurz zum Abschluss nochmal weg von Jung und Naiv gehen.
War das deine Frage?
Ja, war. Ja? Okay. Ja, richtig. Bin happy mit der Antwort. So, aber ganz kurz mal zu Thilo Jung kommen. Den privaten Konsumenten auf YouTube. Was schaut der denn, wenn er privat YouTube schaut, sich an?
Darüber spreche ich nicht. Das ist irrelevant.
Okay.
Ja. Ich wollte gerade sagen, guck da meine History, aber das darfst du ja nicht. Ne?
Dann habe ich eigentlich gar keine weiteren Fragen.
Ich guck mir die Kanäle meiner Freunde an. Von Wolfgang M. Schmidt, die Filmanalyse, ja. Wohlstand für alle, Rezo, sowas.
Okay, ja. Aber Fußballfan bist du auch, glaube ich, oder?
Nein, würde ich nicht mehr sagen.
Okay.
Nein. Warum? Soll ich mir jetzt einen Fußball auf YouTube angucken?
Ja, wenn du keine Zeit hast, irgendwas live zu gucken, dann schaust du dir hinterher an die schönsten Tore von deinem Lieblingsverein.
Also wenn ich mal Fußball gucke, dann muss ich ja auf eine Plattform geben, die nicht YouTube heißt, aber die ich jetzt wahrscheinlich nicht nennen brauche.
Für Live-Sport meinst du?
Ja, ja. Das übertragen wir ja noch nicht.
Es gibt auch die Women's Champions League auf YouTube live.
Ich habe so wenig Zeit, mir Fußball anzugucken und ja. Heute Abend läuft ja zum Beispiel Barcelona gegen Bayern, übertragt ihr leider nicht. Dann würde es mir vielleicht angucken auf YouTube.
Aber wir haben ja auch keine Rechte, sondern unser Partner, DAZN zum Beispiel, überträgt auf YouTube die Women's Champions League live für 4 Jahre.
Ja, vielleicht müsste DAZN mal Barcelona gegen Bayern auf YouTube zeigen.
Das wär's, oder? Thilo, vielen Dank für deine Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, du bist ein wichtiger Beitrag in der politischen Landschaft. Und ich hoffe, dass du weiterhin gute Interviewpartner bekommst und weiterhin guten Content auf YouTube.
Gib's deinen YouTube-Leuten weiter.
Vielen Dank für deine Zeit.
Danke, ciao.
So, jetzt haben wir die großen Creator hinter uns gelassen. Thilo Jung war das vor Ihnen. Und jetzt kommen wir zu einem spannenden Teil dieses Podcasts. Und zwar ein Creator on the Rise. Creator on the Rise ist bei uns das Programm, in dem wir kleinere Creator featuren, die noch in den Startlöchern stecken, aber die schneller wachsen als die anderen Creator auf YouTube. Ich bin Sina Stiedling, ich bin Culture and Trends Managerin bei Deutschland und Österreich bei YouTube und ich habe heute Anwalt Juden dabei, der einer unserer Creator on the Rises dieses Jahr schon war und somit schneller wächst als die anderen Creator. Und
das ist total toll zu hören, dass ich schneller wachse. Ich dachte, ich wäre schon ausgewachsen, aber unter 1,70 freut man sich über jeden Zentimeter, der dazukommt.
Also
aber
sagen,
dass ich auf
da
YouTube auch wachse, das ist für mich neu gewesen. Also ich war total überrascht, das zu hören, dass da irgendein so Algorithmus festgestellt hat, dass ich also die Wachstumskurve nach oben durchbrochen habe. Das ist mir bisher noch nie passiert.
Genau so ist es. Ich meine, der Kanalname Anwalt Jun, der ist ja, spricht ja schon für sich, aber vielleicht wollen wir kurz noch darüber reden, wer sind Sie überhaupt, was ist der Kanal und worum geht's da?
Ja, ich bin Rechtsanwalt, ganz normaler Anwalt hier in Würzburg, habe da so eine Kanzlei, aber es ist kein Werbekanal. Es geht auch gar nicht um die Kanzlei, die 15 Rechtsanwälte hat und so weiter. Ich mache juristischen Content und eigentlich dachte ich, das kann keine Sau interessieren. War auch lange Zeit so, weil ich habe schon öfter mal Sachen hochgeladen und so richtig spannend ist das nicht, was der Gesetzgeber sich da wieder ausgedacht hat. Aber jetzt gibt es aktuell so ein paar Themen, wo es Bedarf gibt an juristischer Aufklärung und anscheinend gibt es auch Bedarf daran, juristische Themen so zu erklären, dass sie unterhaltsam und verständlich sind, vielleicht.
Genau, und was sind das so für Themen? Also Sie sehen, ich habe jetzt gesehen, den Kanal gibt es schon etwa ein bisschen mehr als 10 Jahre, aber im letzten Jahr ging es ja ein bisschen schneller als sonst
ja.
Und das auch, hat auch mit den Themen zu tun, oder nicht?
Das liegt sicherlich, also die Pandemie war ein Treiber dafür sicherlich, weil da am Anfang so Themen war, darf ich Masken selbst herstellen? Riesige Verunsicherung, weil da irgendwelche Juristen auf die Idee kamen, das könnte man abmahnen. Und dann gab es da die Querdenker und denen könnte man fast dankbar sein, weil die haben darauf gesetzt, mit Fake News und Fake Jura, ich nannte es dann später Quatsch Jura, Menschen zu verunsichern, indem sie einfach falsche, juristisch unhaltbare Positionen als Leitfaden rausgegeben hatten und damit dann zum Beispiel in Läden reingegangen sind, um zu sagen, ich trage hier keine Maske, weil das ist ein Verstoß gegen das Antidiskriminierungsgesetz. Und da hatte ich gesehen, okay, das braucht Aufklärung. Es reicht nicht aus, den Leuten zu sagen, liebe Verkäuferin, geh doch zum Anwalt, wenn du nicht weißt, wie die Rechtslage ist, sondern man muss auf den gleichen Kanälen aufklären, wie wirklich die Rechtslage ist. Und da ist mir auf einmal bewusst geworden, dass es wirklich Bedarf gibt, solche Themen verständlich wiederzugeben.
Ja, und wie ist das dann gelungen? Also wie kommt man dann darauf, dass man daraus ein Videoformat macht? Das ist ja eine neue Idee.
Ja, also ich bin ja vor 1980 geboren, 74 genau. Und wie Juristen sagen, also das Medium muss eigentlich Print sein. Da nur hat man diese Tiefe, sowas muss man lesen. Und wenn es dann sein muss, kann der Artikel auch online stehen. So weit sind wir schon. Und wir Juristen hatten eigentlich kein großes Verständnis dafür, dass das alles angeguckt werden muss. Also da rümpft man die Nase. Wieso könnt ihr denn keine Gebrauchsanweisung mehr lesen? Wieso muss das immer ein Tutorial-Video sein? Aber dann habe ich festgestellt, dass tatsächlich die Nachfrage einfach eine andere ist. Die Leute haben keine Lust, die Artikel zu lesen. Da steht zwar das Gleiche drin, wie das, was man auch auf dem Video sagt, aber die Glaubwürdigkeit, die Authentizität, die kommt in einem Video einfach viel besser rüber, als wenn man einfach nur einen trockenen Text schreibt. Und probiert hatte ich das schon vorher. Ich habe auch mal Vorträge gehalten und die dann aufgezeigt. Und ich habe dann festgestellt, dass so kurze Clips, wo man einfach in 10 Minuten kurz und knapp erklärt, was Sache ist, so wie es auch Journalisten in einem O-Ton machen, dass die richtig gut ankommen. Und wenn sie dann auf Twitter oder auf anderen sozialen Netzwerken, YouTube ist ja nicht das Einzige auf der Welt, dann teilt, dann schwappt sozusagen der Traffic von dem einen Netzwerk zum anderen rüber.
Und das ist jetzt durch diese Themen besonders gut gelungen. Glauben Sie denn, dass es vielleicht noch andere Gründe gibt, warum die Leute sich den Kanal anschauen? Also ich sehe gerade auch in Ihren Kommentaren, ist sehr gutes Engagement. Viele Leute haben auch was dazu zu sagen, ne? Was sie da glauben Sie,
ja, eigentlich hätte ich gehofft, dass Sie mir das erklären würden. Also Sie sehen ja viel mehr von diesen Content-Creatern und ich habe ehrlich gesagt ja keine Ahnung. Ich sehe da von diesen Zahlen und denke, oh, das ist ja witzig, da sind ja auf einmal mehr Leute dazugekommen. Ich sehe zum Beispiel, wenn natürlich so jemand wie Attila Hildmann mich basht und sagt, dieser Koreaner verbreitet nur Quatsch, dann kommen auf einmal seine Jünger und downvoten irgendwelche Videos, dann kommen die anderen, die upvoten das wieder. Der Algorithmus macht dann anscheinend daraus ein interessantes Video und auf einmal hat man 1.000 Abonnenten mehr. 1.000 ist, wenn man bei 5.000 ist, eine ganze Menge. Warum das so ist, keine Ahnung. Können Sie mir das erklären, was da passiert?
Also ich merke ja schon jetzt in Ihrem Gespräch, also Sie sind ein sehr eloquenter Mensch. Sie haben ja auch, also wir haben jetzt gerade mal bei der Probe gesehen, Sie haben sogar mehrere Kameras da. Sie sind ja normalerweise,
da ist noch eine, genau, ich kann da umschalten.
Ja, also Sie sind ja sehr, also erstmal sehr tech-savvy, aber Sie sind ja auch vor allen Dingen eine Person, die sehr gut sprechen kann und diese Dinge auch sehr gut erklären kann und vielleicht dem einen oder anderen sogar sehr sympathisch. Glauben Sie, Sie haben ja auch Formate, wo Sie Ihren Hund zeigen, wo Sie mit dem Hund Gassi gehen und dabei irgendwelche juristische Dinge erklären. Glauben Sie, wie wichtig, glauben Sie, ist das in Ihrem Erfolg? auf dem Kanal.
Also ich habe damit schon auch experimentiert. Also jetzt habe ich da diesen Hund, dann liegt er da und denke mir, okay, dann halten wir ihn halt einfach mal hoch in die Kamera. Wir haben den als Welpen bekommen und dann hat man den immer in den Arm genommen. Jetzt ist er 21 Kilo schwer und ein Großpudel und sieht ein bisschen albern aus, wenn man den in den Arm nimmt. Jetzt ist er gerade beim Mittagessen mit dem Team mitgegangen, sonst hätte ich ihn jetzt auch hochgezählt. Jetzt habe ich extra mitgenommen und jetzt für den Podcast ist der Hund nicht mehr da. Tut natürlich überhaupt nichts zum Content, ne? Ganz klar. Und man könnte fast sagen, das ist ein billiger Trick, weil Hund geht natürlich immer gut, wenn man solche Sachen macht. Ich habe es selbst noch nicht genau herausgefunden. Ich habe gestern zum Beispiel mal probiert mit einem langen Format. Da habe ich einfach einen Kollegen mitgenommen und dann haben wir 40 Minuten über juristische Themen diskutiert. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob es gut ankommt oder nicht, aber ich lerne dabei und ich finde es total spannend, dass man dieses Feedback sofort von den Usern bekommt, kommt gut an oder kommt nicht gut an. Und es scheint wohl nicht alleine nur zu sein, ob jetzt da jede Mindermeinung aus dem Kommentar vollständig rezipiert wurde, weil den Content, den würde man auch woanders bekommen. Und also ich spiele halt einfach gerne rum, so jetzt hier mit diesen Kameras hin und her zu schalten. Mir macht es Spaß und wenn das dann dazu führt, dass die Leute das auch gut finden, prima, dann macht man damit halt weiter.
Toll, genau. Und genauso sehe ich das auch. Also wenn man mich fragt als Trendsexperte, was ich glaube, was den Erfolg eines Kanales ausmacht, ist eines der größten Dinge, die ich immer nenne, auf jeden Fall Leidenschaft. Also man muss das, was einem, was man auf diesem Kanal macht, man muss es einfach lieben. Ne? Und das merkt man ja vielleicht bei Ihnen auch. Woher kommt das denn also bei Ihnen so? Ist das Ihr Alleingang, der Kanal? Oder gibt es da ein Team? Oder also wie sind Sie da, wie hat das alles angefangen?
Also ich habe ein Team um mich herum. Das ist zum Ersten dafür notwendig, weil ich sonst gar nicht die Zeit hätte, weil wir sind eine Kanzlei, über 20 Mitarbeiter und ich bin zwar alleiniger Inhaber, ich kümmere mich aber nicht um jeden einzelnen Fall, weil das Team ist mittlerweile so groß, dass die sich um sich selbst kümmern. Dadurch können sie mir ganz gut den Rücken frei halten und zum anderen können die mir natürlich ganz viel assistieren, die Thumbnails zu machen. Das macht die Julia. Danke, Julia. Gestern hatte ich einen jungen Anwalt mit dabei, der sich auch wahrscheinlich für diese Kanzlei interessiert hat, weil er sie auf YouTube gesehen hat. Und das ist jetzt zugleich auch gleich der Nutzen, den man mit solchen Videos hat. Es geht gar nicht darum, Mandanten zu gewinnen. Mandanten gibt's genug und das mag jetzt manche Anwälte wundern, aber die heutige Zeit ist heutzutage ist nicht der Mandant der Engpass, sondern gute junge Anwälte zu finden. Das ist der Engpass und die finde ich teilweise eben auch über Social Media Auftritte, über das politische Engagement, wenn man sich eben für andere Sachen engagiert und Sachen pro bono bearbeitet. Aber was das Team betrifft, die machen schon auch mit, die spielen mir die Themen zusammen. Ich schreibe allerdings kein Manuskript und das wird jetzt nicht Probe gelesen. Manchmal gehe ich einfach nur runter in den Konferenzraum oder ins Studio und überlege, was ist gerade das aktuelle Thema. Wie zum Beispiel Hildmann, der gerade gesperrt wurde, aus dem Internet entfernt wurde. Dazu muss man natürlich was machen und das auch schnell.
Apropos Thema, also wie kommen Sie auf die Themen? Sind Sie, ich sehe, das hat alles sehr auch, das ist sehr trendy, das ist alles im Zeitgeist. Wie wählen Sie das aus?
Also man sieht es einerseits in den Kommentaren, die unter den Videos stehen. Das ist sozusagen das, was man aus YouTube heraus mitnehmen kann. Auf der anderen Seite aber ganz viel auf Twitter. Die Diskussionen finden auf Twitter statt. Da hatte ich zum Beispiel gestern einfach mal gefragt, Leute, was sind die offenen Themen, die ich im nächsten Video behandeln soll? Und innerhalb von einer Stunde war die FAQ-Liste voll für zwei Videos. Die Hälfte der Themen, Fragen drehte sich um Impfung. Und dann kriegt man auch mit, okay, das scheint gerade ein Thema zu sein, was die Leute beschäftigt, dann machen wir dazu etwas. Und das ist vielleicht auch der Vorteil gegenüber den herkömmlichen Medien, man kann mit so einem Kanal einfach schneller sein. Wenn ich zum Beispiel heute vom Deutschlandradio eben gerade angerufen werde, sagen Sie mal was zu dem Thema, dann weiß ich, anscheinend scheint es Leute zu interessieren und ich habe es mir dann zur Gewohnheit gemacht, sobald ich von einem Medium angefragt werde, mache ich einfach mal ein 2 Minuten Video und erzähle das Gleiche nochmal auf meinem eigenen Kanal und bin dann manchmal schneller als der Interviewpartner, der mich da vorher angefragt hatte.
Richtig, also ich habe gesehen auf Ihrem Kanal, es gibt manche Videos, wo Sie stehen, wo Sie sich aufnehmen mit dieser Kamera, die Sie auch jetzt nur nutzen wahrscheinlich. Und manchmal sind Sie auch einfach auf dem Handy unterwegs, ne? Und sind vielleicht gerade mit Ihrem Hund unterwegs und machen einfach eine Aufnahme davon. Wie wichtig ist da Qualität bei Ihrem Erfolg? Oder merken Sie da Unterschiede oder geht es da um den Inhalt?
Das würde ich echt gerne erfahren, weil jetzt hier haben wir da eine Kamera, Vollformat, das sind super tolles Festbrennweitenobjektiv, da stehen da 3.000 Euro. Und dann mache ich manchmal Videos einfach mit dem Handy oder mit so einem Gimbal, mit so einer kleinen Kamera drauf. Die Qualität ist natürlich total total unterschiedlich. Also was ich sehr schmerzhaft immer merke, ist der Ton. Wenn der Ton nicht passt, dann beschweren sich die Leute. Deswegen ja heute hier auch dieses Podcast-Mikrofon. Wenn der Ton nicht stimmt, da sind Windgeräusche drauf oder sowas ähnliches, jetzt ist dann noch so ein Mikro, also ich habe ja alles Equipment hier, dann beschweren die sich. Aber wenn das Bild nicht perfekt ist, das scheint die Leute gar nicht so sehr zu stören. Allerdings, mir macht es natürlich Spaß, gute Bilder zu machen. Aber wenn man im Urlaub unterwegs ist und man hat dann einfach nur das Handy beim Joggen in der Tasche dabei, dann stellt sich manchmal heraus, dass selbst so ein Video, was man mit dem Handy aufgemacht hat, total viele Views erzeugt. Also meine vorläufige Erkenntnis ist, die Qualität vom Bild ist vielleicht nicht so wichtig wie die Qualität vom Ton, und dann kommt es wahrscheinlich auf den Content an. Weiß ich aber auch nicht. Also habe ich noch nicht ganz rausgefunden, aber es muss nicht immer die 3000 Euro Ausrüstung sein.
Ja, was glauben Sie denn? Warum schauen die Leute das gerne?
Also jedenfalls nicht wegen der Ästhetik des Bildes. Was ich merke ist, dass die Aufregerthemen am meisten gehen. Also wenn ich sage, Füllmich ist ein Versager als Bundeskanzler, dann ist das jetzt eigentlich ein billiger Effekt, so ein bisschen auf andere drauf zu dreschen. Und ehrlich gesagt, ich finde eigentlich die sachlichen Themen, wo man einfach eine Sache von verschiedenen Seiten reflektiert, eigentlich spannender. Aber anklicken tun die Leute die Sachen, wenn man den Querdenkern mal wieder richtig einschenkt und zeigt, wo sie falsch liegen, gerade mit ihrem Quatschjura. Aber ich bin da selbst noch am Experimentieren. Also, und das ist vielleicht auch das Schöne, wenn man nur 12.000, 13.000 Abonnenten, da kann man auch mal was machen, was nicht toll ist. Wenn ich Rezo wäre und ich würde jetzt hier auf einmal umstellen auf etwas komplett Wildes und die Leute würden dann in Scharen abhauen, dann wäre das wahrscheinlich existenziell. Und dann kommt noch dazu, ich muss ja nicht leben von Monetarisierungen. Zum Beispiel, wenn jetzt so viel AfD, FDP, sonst was Parteienwerbung, ich wollte jetzt keine einzelne Partei nennen, von den Videos läuft und Leute sagen, ey, das nervt, dann schalte ich es halt einfach ab. Also ich brauche ja die Werbeeinnahmen nicht. Die wollte ja sowieso nur für Hundefutter dann später investieren, für die Gage meiner Statisten.
Sie machen schon die perfekte Brücke für das nächste Thema, weil das Thema des Podcasts heute ist ja auch generell Bundestagswahl. Wie nutzen Sie juristische Grundlagen, um vielleicht auch politische Themen anzugehen? Denn Politik, wissen wir ja auch, besonders im Internet, spaltet die Leute eher. Jura ist ja genau das Gegenteil. Jura ist die Auslegung, wo man dann nicht von links oder rechts darauf schauen kann.
Wie das ist eine schlaue Frage. Erleben Sie das? Also ich glaube, der erste Punkt ist erstmal, dass wir es trennen voneinander, dass wir Jura und Recht voneinander trennen, weil es wird meistens vermischt. Politiker benutzen Jura als Ausrede, berufen sich auf juristische Sachen oder sie machen Sachen, die juristisch nicht haltbar sind. Ich versuche zunächst einmal einfach nur zu unterscheiden, was ist juristisch geboten, was ist durch die Verfassung zum Beispiel als Grenze gegeben. Und das ist ein Punkt, was zum Beispiel auch bei Quatschjura eine große Rolle spielt. Da heißt es immer, hier werden unsere Grundrechte verletzt, und dann sage ich, okay, prima, lass uns doch einfach mal durchprüfen. Ihr habt ja recht, wir haben einen Eingriff in Grundrechte. Wann ist er gegeben? Und dann stellt sich am Schluss, so, diese Entscheidungsfrage ist eine politische Frage. Da kann man sich linksrum oder rechtsrum entscheiden. Und da könnte ich mich auch zurücknehmen und sagen, ich habe euch nur die juristische Seite erklärt. Das, was jetzt kommt, ist eine politische. Und das könnt ihr an der Wahl entscheiden, ob ihr gern mehr oder weniger Abwägung zu der einen oder zur anderen Seite haben. Und das ist sozusagen meine Dienstleistung, dass ich das transparent mache, was davon fest vorgegeben ist durch die Rechte, was politisch ist und welche Gesetze man auch ändern könnte. Denn nicht alle Gesetze sind ja so fest vorgegeben. Man kann ja sagen, das Infektionsschutzgesetz sagt, dass das so und so sein, aber das kann man natürlich auch wiederum anpassen, wenn es den politischen Willen dazu gibt.
Und es gelingt Ihnen ja ganz gut, auch Ihre eigene Meinung da so ein bisschen rauszuhalten. Ist das eine Herausforderung?
Ich glaube, man muss es klar kennzeichnen. Manchmal lese ich in den Kommentaren, oh, das ist da schon wieder Mischung aus Tatsachen und Meinungen. Und es gibt manchmal Beiträge, wo Meinung auch gefragt ist, wo man Stellung beziehen sollte. Aber ich glaube, dass das Vertrauen in den Content dadurch entsteht, dass man es kennzeichnend und objektiv macht, dass ich eben manchmal auch sage, so, die Querdenker haben in vielen Punkten ja durchaus Recht und einen richtigen Punkt. Das waren manchmal die Follower, die eher auf der anderen Seite sind, gar nicht unbedingt hören, aber das müssen sie dann auch ertragen. Wenn ich sage, so, jetzt sind hier mal drei Punkte, wo die Querdenker recht haben, bis zu der und der Stelle, und danach können wir wieder miteinander streiten. Und das führt vielleicht auch ein wenig zusammen oder führt wenigstens zu einer Versachlichung der Diskussion, wenn man einfach nicht sagt, nur weil du blöd bist, hast du immer Unrecht, sondern auch Idioten haben eben manchmal Recht. Und damit wollte ich nicht sagen, dass Querdenker Idioten sind, sondern ganz generell sagen, dass Idiotie nicht ausschließt, dass man auch in einem Punkt manchmal Recht haben kann.
Richtig, also das finde ich persönlich ja auch sehr wichtig, dass einfach eine Diskussion stattfindet. Ich glaube, das ist uns allen ein Anliegen, ne? Dass man nicht aufeinander rumhackt, sondern generell miteinander spricht. Und genau das ist ja, glaube ich, die Herausforderung. Ne?
Ja, jetzt, das ist tatsächlich auch auf die Gefahr, dass ich mich wiederhole. Ich denke mir immer, ich muss manchmal auch nicht einfach nur den Klickzahlen folgen und manchmal auch so eine Objektivität beitragen. Also ich weiß, das ist so ein bisschen eine Herausforderung. Ich habe zum Beispiel neulich Parteiprogramme analysiert und das war ein Video, das ging jetzt gar nicht so gut. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, die Leute, die sich das bis zum Schluss angetan haben, also ich habe mir alle Parteiprogramme zu einem bestimmten Thema Fake News, Hate Speech angeschaut, die sind vielleicht dann trotzdem dankbar. Und dann gibt es halt einfach eine Mischung. Es gibt sozusagen die Blockbuster-Themen, wo Leute sich auch aufregen wollen, aber dann halt auch wieder die Themen, wo man ein bisschen vermittelt und Sachlichkeit herstellt.
Genau, da kann ich Ihnen sogar, sagen, dass diese Analysen von Wahlprogrammen tatsächlich dieses Jahr ein großer Trend war. Das haben viele Creator gemacht, auch viele Creator, die zu einem bestimmten Thema einen Kanal betreiben, zum Beispiel Finanzfluss, ein Kanal, der für junge Investoren ist, hat sich dann angeschaut, was die Wahlprogramme für Investoren bedeutet.
Und da bin ich auch drauf gekommen, weil ich das gesehen habe, dass die anderen es machen. Also ich glaube, guten Content kann man auch nur machen, wenn man YouTube auch viel anschaut. Oh Gott, jetzt habe ich Werbung für das Portal gemacht. Aber man schaut sich halt einfach an, was machen die anderen für Content, warum kommt es an. Was ich noch nicht verstanden habe, ist, wie diese Reaction-Videos funktionieren. Also ich habe noch nie eins gemacht, wo man sich ein anderes Video anschaut und dann einfach reinquatscht. Ich denke, das ist ja echt einfach, aber die scheinen anzukommen. Werde ich vielleicht auch irgendwann machen. Oder ein Reaction-to-Reaction-Video. Also kann man leicht
richtig,
produzieren.
Richtig, der Mehrwert, ein Mehrwert kommt ja bei den Reaction-Videos daher, dass man vielleicht als einzelne Person einfach was beizutragen hat, was bei Ihnen ja der Fall ist. Sie könnten juristische Einblicke geben in Videos, die schon existieren. Und also das ist dann natürlich ein Format, mit dem man vielleicht mal experimentieren könnte. Damit wären wir fast schon auch bei der besten nächsten Frage, und zwar: Was würden Sie denn gerne in der Zukunft noch mal ausprobieren? Oder was kann man vielleicht erwarten, was auf dem Kanal noch passiert?
Oh, eigentlich alles das, was die anderen auch machen, würde ich mal ausprobieren. Also ich habe mir gestern zum ersten Mal Twitch installiert und anscheinend scheinen diese Livestream-Formate eine Rolle zu spielen. Und ich verstehe noch nicht genau, warum die Leute dafür eine andere App benutzen und nicht die Live-Funktion von YouTube. Aber anscheinend scheint das irgendeinen Nutzen zu haben. Reaction-Videos will ich sicherlich mal ausprobieren. Also, wobei, das sieht natürlich so ein bisschen wie Schmarotzen aus. Man hängt sich da an ein Thema dran, was alle sehen wollen. Zum Beispiel hat KuchenTV neulich ein Video gemacht zu seiner Verurteilung wegen Volksverhetzung. Und der juckt es total unter den Nägeln zu sagen, das würde ich gerne mal erklären, was da passiert ist. Weil er sagt da die ganze Zeit, ich kann nicht nachvollziehen, dass der Staatsanwalt da gegen mich war. Und ich soll sagen, ja, ich könnte es vielleicht schon erklären, wo da ein Punkt war oder nicht. Und dann könnte man dazu ein Reaction-Video machen. Solmecke hat das auch schon gemacht. Und insofern ist das natürlich ein Abklatsch. Vielleicht wartet man auch zu dem nächsten heißen Thema, was dann aktuell ist. Aber sowas würde ich mal ausprobieren, auf andere YouTuber Bezug zu nehmen. Ne? Also da gibt es, glaube ich, eine ganze Menge Formate, auch mit mehreren Kameras mehrere Protagonisten zu haben oder draußen mal was aufzunehmen. Das habe ich im Urlaub auch ausprobiert. Ich würde einfach mal ausprobieren, was funktioniert, weil man kriegt es da ziemlich schnell mit von den Kommentaren, was gut ankommt und was nicht.
Genau, und als Trendsexperte kann ich Ihnen auch sagen, dass genau das wahrscheinlich der Weg zum Glück ist und der Weg zum Erfolg, einfach ausprobieren und irgendwas klappt, irgendwas nicht. Und wir sind auf jeden Fall dabei. Anwalt Jun, ich danke Ihnen für Ihre Zeit.
Dankeschön, dass ihr mich da gesehen und gefeatured habt. Bin mal gespannt, wie es dann noch weitergeht. Super.
Alles klar, vielen Dank.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.